Die SPD ist nicht in der Lage, sich zu erneuern. Die SPD ist nicht in der Lage, klare Positionen zu finden. Die SPD ist nicht in der Lage, eine Analyse durchzuführen zu dem, was war, und endlich mal einen klaren Strich zu ziehen. Und die SPD ist immer weniger in der Lage, Menschen mitzunehmen. Dazu braucht man nicht mehr Umfragen und dazu braucht man auch noch nicht mal Wahlergebnisse. Und sie ist eben, und vor allen Dingen die Spitze, und damit meine ich jetzt nicht eine Person, sondern die breite Führung, die, die lange schon Verantwortung übernehmen, in welcher Funktion auch immer für diese Partei, ziehen keine Verantwortung daraus, was sie tun. Und sie ziehen keine Verantwortung, egal wie desaströs die Wahlergebnisse sind.
Ja, was wir da gerade gehört haben, das war Marco Bülow auf der Pressekonferenz, kurz nachdem er aus der SPD ausgetreten ist. Ja, und darüber wird zu reden sein. Hallo Jens Berger.
Hallo Tom.
Hallo Prinz Karos der Zweite, beziehungsweise Florian Ernst Kirner. Grüß dich.
Guten Tag.
Ja, guten Tag. Jetzt lässt er ja den Norddeutschen raushängen. Das nimmt dir doch kein Mensch ab. Ja, wir wollen sprechen. Das war so ein bisschen spontan. Ich glaube, gestern haben wir uns entschieden, weil in den letzten Tagen ja wieder irgendwie die Sau los ist. Und deswegen haben wir uns spontan entschieden, Podcast zu machen. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe vor kurzem mit Roberto einen gemacht. Da ging es um unsere Politikverdrossenheit. Der kam teilweise gut an und teilweise nicht so gut. Wegen unserer Politikverdrossenheit kam er dann teilweise nicht so gut an. Und jetzt sprechen wir ausgerechnet über die SPD, beziehungsweise vielleicht ergibt sich das auch noch, dass wir über dieses Theater sprechen, was im Moment bei den Linken da so veranstaltet wird. Aber fangen wir mal mit der SPD an. Ich gebe jetzt einfach mal das Wort ab in den luftleeren Raum und jemand, dem jetzt was einfällt, einem von euch beiden wird schon was einfallen, raus damit, los. Marco Bülow, die SPD, der Zustand der SPD, worüber wollen wir sprechen?
Ach Gott, ich meine ja, mit Marco Bülow ist natürlich jetzt der letzte Hoffnungsträger irgendwie gegangen, zumindest aus der ersten Reihe, jetzt aus dem Bundestag, die man bei der SPD überhaupt noch hatte. Und ja, ich habe das Ganze so mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt, denn einerseits kann ich das Ganze natürlich ja sowohl menschlich als auch analytisch hundertprozentig verstehen, was der Marco da gemacht hat mit seinem Austritt, den er jetzt endgültig vollzogen hat. Andererseits ist damit allerdings jetzt auch zumindest für mich die letzte Hoffnung, die man vielleicht noch hatte, man weiß ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, die ist dann jetzt halt gestorben, dass die SPD sich vielleicht nochmal in eine positive Richtung wieder entwickeln könnte. Also insofern hat mich diese Nachricht, als ich das gehört habe, wirklich geschockt.
Ja, du hast dich geärgert, glaube ich auch.
Ja,
ne?
Ja, natürlich, klar.
Florian? Wie hast du es aufgenommen? Ich meine, es ist ja nur eine Personalie, in Anführungsstrichen, aber eben eine ziemlich wichtige, eine ziemlich entscheidende. Und von daher wüsste ich natürlich ganz gerne, was du dazu sagst.
Naja, also ich wusste das schon länger.
Insider-Information.
Ja, mein Gott. Weil ich bei Aufstehen ja ziemlich aktiv bin, wie Marco eben auch. Und da haben wir uns jetzt kennengelernt und sind da auch so zusammen in so einem Kampagnen-Team, also am Start. Und mir ging es so, als ich das so vernommen habe, dass er das überlegt erstmal, war meine Reaktion genau die, die Jens jetzt gerade hatte. Ich dachte mir, ey Alter, das ist total falsch. Genau jetzt müsste man drinbleiben. Ich muss dann aber sagen, ich habe dann halt mit ihm geredet und inzwischen verstehe ich ihn nicht nur, sondern ich feiere diesen Move eigentlich.
Jetzt das muss man, erklär mal.
Naja, weißt du, das Ding ist erstmal, der Marco ist in dieser Bundestagsfraktion total restlos isoliert. Redezeit bisher in dieser Legislaturperiode Marco Bülow, null. Null Minuten. So. Er kann gar nichts machen. Er hat jetzt versucht, über diesen Haushalt, der ja wirklich ein Wahnsinn ist, ja. Ich meine, man muss sich mal überlegen, die Erhöhung des Rüstungsetats ist doppelt so hoch, wie der Umweltetat insgesamt überhaupt hat. Und er hat mehrfach versucht, in den Fraktionssitzungen irgendeine Diskussion darüber zu starten. Und er kommt überhaupt nicht mehr durch. Und das ist für ihn einfach nicht nur so, dass das frustrierend ist, sondern er hat eigentlich das Gefühl, dass sein Handlungsspielraum permanent abnimmt.
Ich habe das, ich, also ich glaube, ich meine, ich bin jetzt natürlich weiter weg als du, aber ich habe das damals ja verfolgt, als die Simone Lange versucht hat, gegen Nahles anzutreten, was ja sowieso eigentlich ein hoffnungsloser Kampf gewesen ist. Und ja, um ein Haar wäre es da auch zu einem Podcast gekommen, aber letztlich hat sie es dann terminlich auch nicht geschafft. Aber ihr erinnert euch auch, wie es gelaufen ist. Ich glaube, sie war tatsächlich dann am Tag der Wahl der Vorsitzenden, war sie das erste Mal überhaupt in Berlin. Vorher ist sie quasi da gar nicht zugelassen worden. Das heißt, auch sie war komplett isoliert. Und ich denke halt tatsächlich, dass die letzten paar Köpfe, die es gibt, zu denen ich jetzt nach meiner Einschätzung Simone Lange durchaus zähle und natürlich auch Marco Bülow zähle, dass die wirklich so dermaßen gemobbt werden, dass ja irgendwann einfach der Zeitpunkt da ist, dass du dir sagst, warum, was soll's, warum soll ich das jetzt noch machen? Und von daher kann ich seinen Schritt auch absolut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es ja auch richtig, was Jens sagt. Ja gut, jetzt ist wieder einer weg. Nur ja, was können die noch bewirken? Ne?
Eben, und da, weißt du, und das Problem ist ja eben, dass gerade der Marco Bülow hat ja wirklich gekämpft wie ein Löwe. Und hat, ob das die No-GroKo-Geschichte war, dann hat er jetzt diese progressive soziale Plattform. Er hat ja auch, die hat er ja gegründet, um auch den ganzen Leuten, die austreten, irgendwie noch eine Plattform zu bieten, damit man die irgendwie bei der Stange hält. Ja? Hm. Und das Problem ist eben, die SPD hat seit 1998 die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Wer ist gegangen, wer ist geblieben? Weißt du, und jetzt mal Bayern-SPD, die kenne ich wirklich sehr gut. In meiner Familie sind Leute seit über 100 Jahren da Mitglied. Ich meine, da verlieren die da stürzen die ab auf 9%. Unglaublich, ja. Hm. Es passiert nichts. Nichts, nichts, nichts. Eben auch an der Basis. Hm. Nichts.
Naja, Nahles hat wohl vor kurzem in einem Interview gesagt, dass sie 2021 der festen Überzeugung ist, dass die SPD wieder stärkste Kraft wird. Also das ist ja auch, das ist ja eine, nee, bundesweit. Ja.
Das hat was vom Führer im Bunker, aber.
Ja, Wolfschanze.
Ja, aber also im Prinzip, also meine spontane Reaktion, als ich das gelesen habe, war tatsächlich, dass ich mich fast ausgeschüttet hätte vor Lachen. Aber es ist ja nicht witzig. Es ist ja nicht wirklich witzig. Weil.
Ja, du hast vor gut einem Jahr hast du vielleicht noch die Weichenstellung, die stand noch offen, ob du jetzt den Weg von Labour gehst oder ob du den Weg jetzt der Franzosen und der niederländischen Sozialdemokraten gehst, die ja beide jetzt mittlerweile unter 10% angekommen sind. Die SPD hat sich leider für den letzteren Weg entschieden. Nun ja.
Ja, die letzte Chance war tatsächlich mit Schulz, der ja seine 2 Monate Hype hatte irgendwie, bis dann alle verstanden haben, dass er sowieso nur ein Blender ist. Und das war für mich so eigentlich der Zeitpunkt, an dem es endgültig bergab ging. Und als Nahles das Ganze dann auch noch übernommen hat und von Wahl zu Wahl stolpert, singt, gackert, springt, lacht und die Realität so dermaßen ausblendet, zumindest die Realität der SPD ausblendet, weil ich denke, sie sieht halt ihre eigene und die ist jetzt darauf ausgerichtet, ich mache das hier so lange wie möglich, bringe, wenn es geht, meine Schäfchen ins Trockene und nach mir die Sinnflut. Und das ist natürlich keine Haltung, in der man eine Partei wie die SPD führen kann.
Darf man jetzt auch nicht nur an der Spitze festmachen, gehe ich mit dir natürlich d'accord, das ist ja gar keine Frage. Die Basis, du hörst da ja auch nichts mehr, da ist kein Aufbäumen mehr, die ganze Wut ist weg, ist eingeschlafen, ist nur noch Resignation. Alle Leute, die ich hier aus meiner Heimatumgebung kenne, die in der SPD aktiv sind, haben sie längst resigniert. Die erst sogar Leute, die politisch aktiv waren für die SPD, wählen sie jetzt noch nicht mal mehr. Es ist wirklich ein Grauen, also die Partei ist tot.
Ja, und das.
Meine Mutter zum Beispiel, ja.
Ja.
Die ist eben noch in der SPD. Und wenn ich sie dann frage, warum sie nicht austritt, weil sie im Grunde alles falsch findet, was diese Partei macht, aber alles. Die kommt aus der Friedensbewegung. Die sagt von sich, sie ist eigentlich Lafontainistin. Dann sage ich, ja, warum bist du denn nicht in der Linkspartei oder was wenigstens, ja? Na, kommt als Antwort, ja, weil unsere ganzen Freunde in der SPD sind, ja. Das ist natürlich menschlich zutiefst verständlich und bei den Zeugen Jehovas ist es ja irgendwie ein ähnliches Organisationsprinzip, ja. Und eben, wenn du es mal nochmal die Bayern-SPD nimmst, der Bayerische Landesverband ist ja nicht nur ein traditionell ziemlich linker Landesverband, sondern da ist, man höre und staune, nach Nordrhein-Westfalen der größte Landesverband der SPD. Er ist der zweitgrößte Landesverband und ein ziemlich linker. Und auch da kommt nach diesem gigantischen Absturz rein gar nichts. Und deswegen verstehe ich den Marco Bülow da schon sehr gut, dass er einfach sagt, ich habe alles versucht. Und er möchte halt auch seine eigene Glaubwürdigkeit auch nicht weiter besudeln.
Ist verständlich, ja. So, Florian, was ich gerade auch für, da kannst du sicherlich was zu sagen, als Aufstehen-Aktiver. Die eigentliche Zielrichtung von Aufstehen sollte es ja sein, die Progressiven, die linken Kräfte in den drei Parteien des linken Lagers, wie man es immer so schön nennt, zu bündeln und ja auf eine gemeinsame politische Wende hinzuarbeiten. Die SPD so als Anker dieses Dreierbündnisses ist damit ja jetzt endgültig verloren gegangen. Wie würdest du das sehen? Ist das jetzt eigentlich dann jetzt auch die Weichenentscheidung, dass dieses Zielsetzung von Aufstehen als gescheitert angesehen werden kann und es eigentlich ja jetzt auf eine Parteigründung hinauslaufen müsste?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, ja, in der Tat.
Ja, das frage ich mich auch schon, ja. Mhm. Ich meine, das Ding ist erstmal, eben genau, das fragen sich alle.
Bei den Grünen läuft es ja auch nicht so toll. Also,
ganz genau. Ne? Also wenn man sich jetzt mal, bei den Grünen geht ja gar nichts. Also die Grünen schwimmen auf einer Testosteronwolke von Wahlsieg zu Wahlsieg und ihre ganze strategische Ausrichtung ist auf CDU, CSU und FDP orientiert. Ja. Und da haben wir ja mit Lutzke Vollmer und Antje Vollmer durchaus zwei A-prominente Grüne, aber es gibt in den Grünen nicht den Schimmer einer innerparteilichen Opposition, wo du irgendwie andocken könntest.
Ja, denen geht's zu gut, gewissermaßen.
Die sind total glücklich, die haben das völlig im Griff und die sind total zufrieden. Ja? Mhm. Und das darf man nicht vergessen, die haben jetzt unglaublich viel Geld und Posten zu verteilen. Mhm. Was meinst du, was da los ist, wenn du da 10% dazu gewinnst und hier nochmal ein Ministerium, da nochmal drei Staatssekretäre, ich meine, da vergiss es, da tut sich nichts in der Partei. Bei der SPD hätte ich ja eigentlich gedacht, dass sich da am meisten tut nach der Bundestagswahl, aber da muss man eben auch sehen, es wird massiv wieder ausgetreten aus der SPD. Alleine der Berliner Landesverband hat seit Anfang des Jahres 1200 Mitglieder verloren. Nur in Berlin.
Wow.
Das ist Wahnsinn. Und jetzt, wenn man sich die Linkspartei halt anschaut, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man steht ja im Grunde händeringend davor, was da abgeht.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn, ja?
Naja, also ja. Ich meine, ich traue mich es ja kaum zu sagen, aber im Grunde genommen ist das, was in den letzten Wochen, Monaten, ja, seit dem Parteitag eigentlich, als es da mit dem Wagenknecht-Bashing losging.
Vorher schon,
Tom. Ja, aber es eskalierte jetzt ja nochmal und jetzt auch der Migrationspakt hat das Ganze dann ja nochmal auf eine neue Ebene gehoben und im Grunde genommen für den, also jetzt von Kippinger und Rixingers Seite aus zwei völlig absurden Gründen für den Migrationspakt zu stimmen. Einerseits, um eine andere Meinung als die AfD zu vertreten. Also da denke ich schon irgendwie, habt ihr den Schuss noch gehört? Und auf der anderen Seite, um dann eben auch noch durch die Blume beziehungsweise zwischen den Zeilen dann eben auch noch die Wagenknecht-Kritik nochmal in diese Argumentationskette einzubringen. Also da ist sie jetzt vom Niveau her, von der SPD her, wirklich nicht mehr weit weg. Und von da, was, doch, oder was sagte da jemand?
Nein, sie sind natürlich nicht weit weg, aber also, weißt du, das Problem ist trotzdem, wenn man sich diese Linkspartei jetzt mal anschaut, ich wohne ja hier in Thüringen, ja?
Ja.
Und ich reiße jeden Morgen das Fenster auf und schaue da raus und denke mir, also dieser Sozialismus, großartig. Ja? Also diese rot-rot-grüne Koalition ist einfach fantastisch, also was die hier machen. Nee, aber verstehst du, das Problem ist natürlich, also seit es die Linkspartei gibt, durch diese Fusion von WASG damals und PDS, ist es der Traum des Systems, diese Partei wieder zu spalten.
Ja, da gehe ich mit, sicher, logisch.
Und ich glaube, man geht nicht fehl, anzunehmen, dass da auch sehr konzentrierte, dauerhafte Bemühungen stattgefunden haben, genau das zu Wege zu bringen. Und wenn du dir anschaust, wie die Medien diese Partei auch herspielen und wie sie jeden Konflikt da hochjatzen und so. Und jetzt sieht es so aus, dass das passiert. Und jetzt natürlich kann man sagen, die sind saudumm und die haben recht und so, das ist auch alles schön und gut. Aber im Grunde die Tatsache einer Spaltung der Linkspartei und auch schon ihre Lähmung ist wirklich ein Desaster.
Meine, du hattest die Linke war natürlich ein Zweckbündnis letztendlich zwischen diversen Strömungen. Und du hast es jetzt natürlich gehabt in den letzten 2, 3 Jahren verstärkt, dass diese zwei Hauptströmungen, also erstmal die urbanen Akademiker, wie nennen sie sich, die Bewegungslinken. Und ja, die traditionellen Gewerkschaftslinken, ganz einfach, dass der Kitt zwischen denen nicht mehr hält. Und mittlerweile, wie bei einer alten Ehe, wo man sich auseinandergelebt hat, jede Kleinigkeit, jedes Thema, das sich zum Konflikt, genutzt werden kann, mittlerweile auch genutzt wird, um sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Und das steht natürlich vor allen Dingen halt, ja, dieses der urbane Flügel, ja, auch in Gestalt von Katja Kipping steht da natürlich auch mit einer durchaus ausgeprägten, intriganten Fähigkeit ziemlich weit vorne. Und ich glaube nicht, dass da überhaupt jetzt noch eine Hoffnung gibt, diese Partei im Ganzen zu erhalten. Und da ich nicht sehe, dass man auf einen gemeinsamen Nenner wiederkommen kann. Und zwar nicht auf bei den Sachfragen. Da sind, glaube ich, die Differenzen jetzt nicht so fürchterlich groß. Aber die Kulturen passen nicht zusammen. Wie gesagt, man hat sie auch auseinandergelebt. Das wird nichts mehr.
Jens, ich gebe dir da völlig recht in der Einschätzung, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird, ja. Und gerade wenn man sieht, was auf Facebook abgeht, also es gibt ja keine so ekelhaften Schlachten, die man irgendwie auf Facebook miterlebt, die wenn sich Mitglieder dieser gleichen Partei öffentlich zerfleischen. Das ist ja unglaublich. Das gibt es ja wirklich bei keiner anderen Partei wie hemmungslos, die ihren Hass übereinander auskübeln. Ich muss dir bloß sagen, ich finde, es ist nicht ganz so. Also zum Beispiel Sarah Wagenknecht ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch ein Mobbing-Opfer. Ja, wenn ich an diese Szene denke, wie man ihr vor Hunderten von Delegierten auf dem Parteitag da diese Torte ins Gesicht knallt und diese nicht nur klammheimliche Freude, die da hinterher dann so artikuliert wurde, das ist echt ekelhaft. Ja. Aber ich kenne auch sehr viele Leute, die haben jahrelang Sarah verteidigt und die sagen in letzter Zeit, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, dass unsere Fraktionsvorsitzende permanent unsere Beschlüsse als Fraktion öffentlich wieder in Frage stellt und so weiter und so fort. Also ich sehe die Linkspartei eigentlich als einen Vogel mit zwei lahmen Flügeln.
Die Frage ist, ob man das jetzt, ob es da jetzt eine Äquidistanz gibt, ob jetzt die Verfehlungen, ich bin auch nicht mit allen Reden und mit allen Interviews von Sarah Wagenknecht so fürchterlich einverstanden, aber die Frage ist, ob jetzt, ja, ob die Ausrutscher von Sarah Wagenknecht jetzt auf einem Niveau stehen mit den anderen. Aber Gott, ich meine, was hilft uns letztendlich die Erkenntnis, wer da jetzt eine Schuld trägt, darum geht es ja letztendlich auch gar nicht. Geht ja darum, ob man da auf was man bei dieser Partei jetzt überhaupt noch bauen kann und was daraus entsteht, das ist, was mich interessiert. Denn wir haben ja, wenn wir es momentan mal so analysieren, ein fürchterliches Vakuum. Du hast ja so auf der Seite der Unzufriedenen, wenn ich das mal so sagen darf, hast du ja als Partei eigentlich, wenn du mal die Linke weglässt, nur noch die AfD, die die Unzufriedenen vertritt. Alle anderen Parteien sind zufriedenen Parteien. Und da ist meine große Sorge ist, dass wenn die Linke es nicht endlich mal schafft, es muss jetzt nicht die Linke als die Linkspartei sein, sondern die politische Linke es nicht endlich schafft, wählbar zu sein für die Unzufriedenen, dass wir dann einen politischen Rechtsruck erleben werden, der sich gewaschen hat.
Ah, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Behalte es kurz für dich, Jens.
Okay.
Vielleicht machst du dir nur Notiz oder so, weil ich würde ganz gerne nochmal was zu der Entwicklung der Linkspartei sagen, weil ich bin da schon definitiv einerseits bei Florian, wenn er sagt, das erlebe ich auch so, habe ich auch so in Erinnerung, dass natürlich tatsächlich sowohl die politische Klasse als eben auch die Medien ja nicht müde geworden sind in den letzten Jahren, die Linkspartei nach Möglichkeit immer wieder negativ darzustellen und Spaltungen, dafür haben ja speziell die Medien auch wirklich einen guten Riecher, Spaltungen, die sich vielleicht abzeichnen, nochmal ordentlich hochzuschreiben, damit das Ganze auch wirklich eskaliert und Kandidaten wie Katja Kipping sind dafür für mein Empfinden auch sehr empfänglich. Die wird ja mittlerweile jetzt auch speziell in den letzten Wochen und Bundespresseball und so weiter, die wird ja auch regelrecht umgarnt im Prinzip, weil sie eigentlich als mehr oder weniger so die gut handelbare Linke mehr oder weniger repräsentiert. So kommt mir das Ganze vor, das ist mein Empfinden.
Ja, klar.
Die intrigante Seite, das heißt schlicht und ergreifend die Machtgeilheit, die würde ich bei Katja Kipping auch nicht unterschätzen. Die ist definitiv auch extrem ausgeprägt, was dann natürlich auch diesen Machtkampf zwischen Wagenknecht, die ja nach wie vor ja, wohl die beliebteste linke Politikerin ist, die es so gibt, wenn auch widersprüchlich und streitbar und so weiter und so fort, aber sie ist insgesamt, ist sie beliebt und sicherlich beliebter als eine Katja Kipping, auch über die Partei Die Linke hinausgehend. Und bei Sarah Wagenknecht habe ich tatsächlich in den letzten Wochen fast das Gefühl, Stichwort Mobbingopfer, was du eben sagtest, Florian, dass die inzwischen fast so eine Haltung entwickelt, oh, wisst ihr was, ich kann es eh nicht mehr retten, ich ziehe das jetzt durch. Und wenn das stimmen sollte, das ist natürlich eine steile These, aber das ist meine Wahrnehmung, wenn das so stimmen sollte, dass sie sagt, ach, so langsam ist mir das eigentlich auch egal, dann wäre es meiner Meinung nach tatsächlich irgendwann wirklich an der Zeit zu sagen, um auch dem zuzustimmen, was du so gesagt hast, Jens, irgendwann ist dann tatsächlich als eine wirkliche Alternative nur noch die da, die das auch noch im Namen trägt, nämlich die AfD, was gar nicht geht. Und dann stattdessen zu sagen, okay, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen, aufstehen hat relativ gut gestartet, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und um jetzt wirklich auch ins parlamentarische Geschehen einzugreifen, müssen wir im Prinzip eine Partei gründen. Und da können dann auch die hinkommen, die in der SPD so unzufrieden sind, dass sie es vielleicht einem Bülow nachmachen oder vielleicht auch eine Simone Lange irgendwann. Oder eben auch durchaus Leute an der Basis der Grünen, die ich mir durchaus trotz des Rausches, in dem sie sich im Moment befinden, die ich mir trotzdem immer noch vorstellen kann, die vielleicht denken, mein Gott, irgendwie, also dieses ganze Gehabe da irgendwie, was wir da durchziehen, das ist nicht mehr meine linke Politik. Und da würde ich eine Chance tatsächlich sehen, aus Aufstehen mehr als eine Bewegung zu machen. Und ich denke, das ist eigentlich, nach dem, was du gesagt hast, Jens, ist es für mein Empfinden im Grunde genommen zwingend konsequent und folgerichtig. Sonst weiß ich nicht, wo das Ganze jetzt noch hinführen soll.
Ich wollte zu diesem Punkt der Äquidistanz nochmal was sagen. Weißt du, das Lustige ist, ich war wirklich in den Monaten, bevor ich zu Aufstehen gegangen bin, wirklich also stinksauer auf Sarah Wagenknecht. Und war jetzt dann ganz überrascht, als ich mich selber plötzlich bei Aufstehen wiedergefunden habe. Und der Grund ist tatsächlich der, dass ich denke, es gibt eben das Wesen und das und die Essenz nicht nur von Politik, sondern auch von Politikern. Vieles von dem, was die Kipping sagt, hört sich sehr schön an. Aber mein Gefühl zu ihr ist, es dauert, wenn es drauf ankommt, ungefähr 5,5 Minuten, bis sie in jede gewünschte Richtung umgefallen ist. Und bei Sarah ist es so, dass ich durchaus oft mit ihren Formulierungen und so weiter an die Decke gehe, aber ich das Gefühl habe, sie ist in einem Maße Überzeugungstäterin und auch stur genug, dass sie es im Ernstfall durchzieht. Und dieser Sprung mit Aufstehen ist eben auch sehr mutig. Das muss man schon auch eben sehen. Ja? Dann muss man zur Linkspartei natürlich sagen, die SPD verliert da unglaubliche Prozentpunkte und die Linke gewinnt ja praktisch nichts dazu. Ich meine, die hatten in Bayern 3,1%, während die SPD 10% verliert. Und in Hessen, das war ja für mich wirklich, wo ich dachte, das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Weil ich war kurz vorher in Frankfurt. Und das sah gut aus, ja. Die haben wirklich einen super Wahlkampf gemacht. Die haben mit der Janine Wissler eine super Spitzenkandidatin, haben eigentlich einen guten, sehr aktiven Landesverband. Und dann kriegen sie da 6,1% in Hessen, wo du dich fragst, ja, wenn die in Hessen da nur 6,1. Und das ist ja wirklich das Problem, dass die Linke, so wie sie im Moment ist, auf dieses Riesenvakuum, was Jens angesprochen hat, ja offensichtlich auch keine Antwort bietet.
Ja, die AfD-Problematik.
Die AfD-Problematik, also auch, ja, ich meine, was du gerade eben auch gesagt hattest, was Florian gerade eben gesagt hatte, zu den Unterschieden jetzt zwischen Kipping und Wagenknecht, ich meine, als Kipping-Vertreter hat man es natürlich auch relativ einfach, das ist immer sehr bequem. Man spricht die jungen Akademiker an, die Völkerverständigung wollen, die international aufgestellt sind, die solche Themen, die jetzt ein bisschen schmutzig sind, mit denen man, mit denen man Erwerbslose auf dem Lande ansprechen kann, potenzielle AfD-Wähler, die am liebsten gar nicht ansprechen, sondern umschiffen, wo man fast der Meinung sein muss, dass es denen eigentlich letztendlich egal ist, wie viel Prozent Wählerstimmen die Linke auf dem Lande bekommt. Das ist halt eine, da wird eine PR, eine Politik-PR, die jetzt rein auf urbane Zentren und auf Akademiker ausgerichtet sind. Das ist natürlich einfach. Das ist so, wie die Taz das immer schreibt, ne? Das ist alles sehr dankbar. Da ist man immer auf der richtigen Seite, man ist immer bei den Guten, zumindest bildet man sich das ein. Und wenn dann die dummen Leute, die einen nicht verstehen, die AfD wählen, dann kann man sich natürlich noch schöner moralisch darüber aufregen.
Und genau, und der beschissene Moralismus.
Ja, der beschissene Moralismus. Und deshalb Und deshalb, ich meine, die Sarah Wagenknecht hat halt zumindest den Mut, dorthin zu gehen, wo es teilweise auch mal stinkt und wo es weh tut. Dass das natürlich gerade eben dann bei den Moralisten auch mal nicht gut ankommt. Dass man hin und wieder auch mal verbal da ein bisschen bisschen forscher vorgehen muss. Auch mal mit dem Breitschwert und nicht immer nur mit dem Stilett. Das ist selbstverständlich. Aber es wird eher nicht gedankt. Und insofern kann ich das schon verstehen. Was heißt, kann ich das? Natürlich kann ich das verstehen. Dass Sarah Wagenknecht sich da von dieser Partei ganz einfach nicht mehr verstanden fühlt und dann teilweise natürlich auch psychologisch verständlich dann auch mal ein paar Sachen raushaut, die man vielleicht jetzt so wohl überlegt und nach einer Meditation anders sagen würde.
Ja, abgesehen davon, ich meine, Wagenknecht ist die Einzige, die im Grunde genommen noch die Themen anspricht, die tatsächlich immer mehr Menschen bewegen, und das sind die sozialen Themen. Wann spricht Katja Kipping oder wann spricht Rieksinger, wann sprechen die soziale Themen an? Die fabulieren nur, ja, ist doch so. Es wird doch nur noch über offene Du bist jetzt noch nicht dran. Es wird doch nur noch über offene Grenzen fabuliert. Die sozialen Themen, die die Menschen wirklich unglaublich beschäftigen, die werden nicht mehr angesprochen oder nur noch rudimentär angesprochen. Das ist doch so.
Ja, die werden schon noch angesprochen, von Rieksinger beispielsweise, aber in einer Beamtenmentalität, die kein Mensch irgendwie interessiert. Und insofern, daher werden sie natürlich auch nicht wiedergegeben.
Ja, was Rieksinger sagt, das kriege ich immer nicht mit, weil ich vorher eingeschlafen bin.
Das wollte ich gerade sagen, das ist doch der Grund. Nein, aber weißt du, das ist eben genau dieser Moralismus, ist eben auch eine Art verselbstständigt, ja, dass zum Teil eine vernünftige Beschreibung der Realität nicht mehr möglich ist. Also wenn du zum Beispiel darauf hinweist, dass es nicht ausreicht, einfach nur zu sagen, wir schaffen das, sondern dass man dann auch die Möglichkeiten bereitstellen muss, dass es geschafft wird, dann hast du schon Rassismusvorwurf hier an der Hacke.
Ja, logisch.
Ich hab hier eine Mitbewohnerin, die hat als Ein-Euro-Jobberin 2015 hier in Hildburghausen an der Tafel gearbeitet. Ja, und natürlich war das so, dass mehr oder weniger relativ über Nacht, innerhalb von ein paar Wochen, die Schlange an der Tafel sich verdoppelt hat und plötzlich standen da Frauen mit Kopftuch. Und natürlich hat das zu Debatten und viel Rassismus und so gefördert, zumal wir hier eine sehr aktive Nazi-Szene haben, die dann natürlich voll draufgesprungen ist. Und wenn du dann diese Realität, dass es natürlich einen Druck auf die Sozialsysteme auch ausübt, gar nicht mehr ansprechen darfst, ist ja klar, dass genug Geld da ist in diesem Land, wo Geld rumfliegt wie Dreck. Das ist ja gar nicht der Punkt, aber es muss ja möglich sein. Und das ist so, die Linke ist auch so völlig, das ist realitätverweigernd, ja. Und diese Diskussion mit offenen Grenzen, auch wie die das führen, muss ich aber schon auch sagen, zum Teil von beiden Seiten, das hat was Fetischisiertes, wo du dich fragst, also über was konkret redet ihr denn? Also fordert jetzt die Kipping wirklich total offene Grenzen von heute auf morgen oder wie ist das? Oder also das ist, und in der Realität, wenn sie dann an der Regierung sind, dann schieben sie ja auch wieder ab wie die Weltmeister. Also es ist ja alles so unglaublich verlogen, ja. Und ich glaube, das ist das Problem, dass im Grunde sich in dieser Partei niemand ehrlich machen kann. Und das ist halt der Unterschied zu Marco Bülow, der im Netz doch sehr, sehr positive Reaktionen auf seinen Austritt bekommt, weil die Leute einfach sagen, er macht sich da ehrlich. Er hält es nicht mehr aus und jeder hat großes Verständnis dafür, wenn das in der SPD nicht mehr aushält. Und deswegen, ich war am Anfang sehr kritisch mit seinem Schritt, aber ich finde es sehr verständlich. Wenn jetzt die Linke sich spalten würde, muss ich sagen, also da brauche ich, glaube ich, noch lang, bis ich das positiv finden könnte, weil einfach dieses Scheitern von diesem Projekt, das ist echt ein Desaster. Ja?
Das ist vollkommen richtig. Die Alternative, die man natürlich immer hat, das ist ja diese Corbyn-Alternative. Also sprich, dass die Partei, dass Zehntausende, Hunderttausende Leute in die Partei reinströmen und die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Partei ändern. Da brauchst du eine charismatische Person, ist da immer optimal. Die haben wir ja eigentlich mit Sarah Wagenknecht. Das Problem ist bloß,
die darf nicht.
Sie darf nicht und irgendwie schafft, ich meine, es ist auch so eine kleine Kritik an Aufstehen. Vielleicht wäre es auch zielführender, wenn die ganzen über 100.000 Leute, die angeblich Mitglied bei Aufstehen sind, wenn die ganz einfach in die Linke reingehen würden und dort bei allen bereits auf unterster Ebene ihre eigenen Delegierten wählen und die Partei übernehmen und solche halt Apparatschicks wie Rieksinger und Kipping zum Teufel jagen.
Ja gut, das wäre tatsächlich aber nur ohne Aufstehen gegangen. Das geht so natürlich nicht.
Nee, warum?
Naja, weil mit Aufstehen hast du jetzt ja eine zusätzliche Strömung.
Du hast das in Großbritannien auch mit Momentum, die parallel zur Labour Party existieren.
Ja, okay, gut.
Der ganze Weg von Corbyn, das war ja unglaublich konflikthaft. Also das war ja, also ah, der,
natürlich, natürlich.
War ja ein, erstmal die erste Urwahl war ja ein Betriebsunfall und dann gab es ja Schlachten mit der alten Blair-Bürokratie sondersgleichen. Dann hat die ganze Parlamentsfraktion praktisch ihm die Gefolgschaft aufgekündigt. Dann gab es die nächste Urwahl, dann hat er die wieder gewonnen und so weiter. Und weißt du, und das Problem ist aber, die SPD hat daraus natürlich gelernt. Die werden ganz sicher keine Urwahl machen.
Ich sprach ja von den Linken.
Und, ja, genau. Und jetzt bei den Linken ist es aber so. Ich habe ja eine Idee, wo ich denke, die würde funktionieren, aber ich glaube, sie wird halt nicht gemacht werden. Mhm. Und die wäre, Sarah wird abgewählt als Fraktionsvorsitzende. Ich denke, damit kann man inzwischen ziemlich sicher rechnen, dass das passieren wird. Mhm. Und anstatt dann das zu machen, wo alle denken, dass sie das tun wird, nämlich zu sagen, okay, fuck you, dann mache ich halt jetzt Aufstehen. Macht sie was anderes. Sie sagt nämlich, okay, das akzeptiere ich und ich kündige hiermit an, dass ich auf dem nächsten Parteitag für den Parteivorsitz kandidiere, der Linkspartei.
Okay.
Ich muss nur eine Sache sehen.
Der Alte darf ja nicht mehr kandidieren, also der alte Vorstand darf ja eh nicht mehr kandidieren.
Weil schau mal, die Linkspartei hat 64.000 Mitglieder. Davon sind ungefähr 20.000 schon tot und aber sind einfach noch in den Mitgliedslisten. Aber egal, sagen wir mal 64.000. Ja. Aufstehen hat, das sind die E-Mail-Adressen, die wir haben und so weiter, ist jetzt die Frage, wie belastbar das ist. Aber wir haben inzwischen 165.000, 170.000 Leute. Du bräuchtest bei der Basis, die Sarah jetzt schon in der Linken hat, wo ich sage, das liegt wahrscheinlich so zwischen 30% und 40% auf dem Parteitag. Mhm. Du bräuchtest 10.000, 15.000 Leute, die in die Linke reingehen und da kippst du den Laden, wie du willst.
Ja, das ist ja interessant.
Da würde sogar, mit der Perspektive würde sogar ich eintreten.
Ja, da würde ich auch mitmachen. Das ist eine geile Idee. Das ist eine geile Idee. Das ist gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Naja, weißt du, auch weil die Linkspartei ein paar Immobilien hat und die alten SED-Milliarden fliegen noch irgendwo rum und das neue Deutschland hat dieses schöne Haus und man muss ja immer über Immobilien auch nachdenken.
Die SED-Milliarden sind bei mir, das hatten wir doch heute auf Facebook schon. Die sind hier gut aufgehoben. Das wird dann investiert vernünftig.
Schalt-Golokowski hat die im Tegernsee versenkt.
Wie heißt es im Plötznitzsee, wo das Nazi-Gold ist? Da liegt die Kiste gleich daneben, ja.
Okay. Ja. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den du da gerade hattest.
Finde ich auch, ja.
Ja. Gut, das spinnen wir das mal zu Ende, dann wäre natürlich die Aufstehen als Partei dann irrelevant. Also das wäre dann im Prinzip egal. Aber wenn es funktioniert, ja, warum nicht? Meinetwegen, klar.
Klar, bloß dann wäre Aufstehen natürlich endgültig als Drei-Parteien-Organisation gestorben.
Na gut, aber wenn Aufstehen dann im Grunde genommen quasi die Linke übernimmt.
Da muss ich noch mal ein bisschen doch, also erstmal, Aufstehen ist ein sehr chaotischer Haufen und hat ganz unterschiedliche Quellen und letzten Endes auch unterschiedliche Motivationen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich Aufstehen ausschließlich darüber definiert, was passiert in der SPD, was passiert in den Grünen, was passiert da, was passiert dort. Ich denke, grundsätzlich reden wir erstmal darüber, dass das Parteiengefüge, was wir sozusagen von der alten Bundesrepublik geerbt haben, ohnehin fundamental unter Druck ist und sich radikal verändern wird, so oder so. Ich sage auch nicht, dass die Perspektive sein sollte, Aufstehen geht in die Linkspartei. Das kannst du gar nicht machen, weil die Leute da gar keinen Bock drauf haben. Weil wenn sie darauf Bock gehabt hätten, dann wären die ja alle schon in der Linkspartei. Gibt ja Gründe, dass die da nicht rein wollen.
Ja, du hast ja von 10.000 bis 15.000 gesprochen. Das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was jetzt bei Aufstehen aktiv ist.
Auf diese Eskalation eben reagieren würde, indem sie nicht das Handtuch schmeißt, sondern die rote Fahne hisst, dann hätte das, wir müssten und würden auch als Aufstehen deswegen nicht eine Massenmail rausschicken und sagen, geht alle in die Linkspartei. Wieso auch? Weißt du, viele Leute, die allermeisten von unseren Leuten sind ja parteilos und aus guten Gründen. Die sind ja nicht deswegen parteilos, weil sie sozusagen bis jetzt Sarah Wagenknecht nicht in der Linkspartei haben. Da hätten ja alles schon machen können. Aber es geht einfach darum, dass wenn sie das wenn sie da ihren Hut in den Ring schmeißen würde, ich denke, das hätte einen irren Effekt.
Ja, klar, vor allem, es geht natürlich, ist klar, um Delegiertenstimmen, natürlich auch um Listenplätze, wenn es irgendwann wieder an die nächsten Wahlen rangeht. Die Machtverhältnisse in der Fraktion werden sich dann auch irgendwann ändern. Das ist schon alles, finde ich, sehr, ja, sehr, sehr einleuchtend. Das Risiko besteht natürlich, wenn jetzt hier morgen solche Leute wie unsere liebe Halina diesen Podcast hören, die werden natürlich rotieren und...
Taz Halina, oder was?
Halina Wawrzyniak.
Ja, genau.
Ja.
Ja, da habe ich heute irgendwie, Dieter Dehm hat sowas gepostet, von wegen, die würde jetzt in der Taz wohl dann irgendwie nochmal die Spaltung der Partei betreiben oder so, aber das habe ich dann am Rande wahrgenommen.
Ja,
perspektivisch, was die Linke betrifft, wie gesagt, ich finde die strategischen Überlegungen, die Florian hier gerade in den Raum gestellt hat, als Denkmodell finde ich extrem interessant, könnte tatsächlich auf jeden Fall nochmal mächtig Bewegung in die Partei bringen und mächtig Bewegung auch in, ich sag mal, in eine linke Bewegung insgesamt bringen. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, denn nichtsdestotrotz ist natürlich Stand jetzt die Situation bei der Linken ja desaströs, kann man nicht anders sagen. Aber Florian hat uns hier eine Perspektive aufgezeigt und was die SPD angeht, perspektivisch betrachtet, also da sehe ich, ja, Jens, du hast vorhin schon gesagt, die Partei ist tot eigentlich, ne?
Absolut. Also mittlerweile, ich habe auch gar keine Lust mehr auf diese Leichenflatterei, also ich habe sie abgeschrieben und hab da auch keinen Spaß mehr dran. Früher hat es noch Spaß gemacht, sich über Nahles oder Schulz lustig zu machen.
Ja, stimmt, es macht keinen Spaß mehr. Ne?
Es macht keinen Spaß mehr. Nee, ja. Es ist schon so. Ja, wie wenn man jetzt lacht, wenn irgendein Behinderter hinfällt, macht man ja nicht.
hört auf zu lachen.
Ja, ist nichts mehr.
Nur mal, um das nochmal zu zeigen, wie sehr das inzwischen noch strukturell reinhaut. Die Bayern-SPD hat ein Bildungswerk, ja, wie alle Landesverbände. Und dieser Verband besitzt ein Schloss, das 1948 von der Militärverwaltung Wilhelm Högner und Waldemar von Knörringen, diesen bedeutenden alten bayerischen Sozialdemokraten sozusagen, zur Verfügung gestellt wurde. Das müssen die jetzt verkaufen. Weil einfach durch diesen totalen Einbruch bei der Wahl jetzt halt die Landeszuwendungen dermaßen kollabieren, dass sie das nicht mehr halten können. Und wir haben es jetzt wirklich so weit gebracht, dass der Weg Richtung PASOK, also eine totale Vernichtung der SPD als politische Kraft, Grunde wahrscheinlicher ist als jeder andere Ausgang. Und das muss man sich schon, ohne da jetzt Leichenflenderei zu betreiben, man muss sich schon klar machen, was das bedeutet. Wir reden über eine Partei, die seit 1800, weiß ich nicht, 70, die Geschichte dieses Landes dramatisch mitgeprägt hat. Jetzt, wenn
ja, und größtenteils zum Positiven, das ist es ja. Das ist ja das besonders Ärgerliche.
Genau, weißt du, und dann redest du ja über alles, was da noch dranhängt. Falken, Arbeiterwohlfahrt und was weiß ich, wo die überall drin hängen. Ja? Medienbeteiligungen und Zeug, das ist ja ein Riesending. Es ist ja nicht die Partei alleine nur, sondern dieses ganze Hinterland, alleine Nordrhein-Westfalen, was da an der SPD alles dranhängt.
Ja, ja? Aber auch das macht nochmal die Verantwortungslosigkeit der Parteiführung extrem deutlich. Das interessiert die nicht. Und das ist ja genau das, was Marco Bülow gesagt hat. Es wird keine Verantwortung übernommen. Es wird keine Verantwortung für Wahlergebnisse übernommen. Es wird keine Verantwortung für politische Entwicklungen übernommen. Für Hartz IV wird keine Verantwortung übernommen. Und eben auch für die Dinge, die du jetzt, Florian, gerade beschrieben hast. Das interessiert die Leute in Berlin einfach nicht mehr. Und deswegen ist die Partei von oben nach unten in einem Sterbeprozess, der jetzt so langsam vor sich hin siecht. Das ist so. Und das ist scheiße traurig, echt. Das ist wirklich, wirklich traurig, weil die SPD war ja nun mal jahrzehntelang mehr oder weniger, ja, eigentlich mehr oder weniger eine linke Alternative zu den Unions- und liberalen Parteien. Und davon ist ja nun seit der ganzen GroKo-Geschichte nichts mehr übrig geblieben. Aber dass der freie Fall dann so dermaßen ignorant bezogen auf Nahles, ja, singend und lachend hingenommen wird. Das ist an Zynismus und durchaus auch an Perversion, wenn man an die Geschichte der Partei denkt, eigentlich überhaupt nicht mehr zu verstehen. Da wäre ich schon wieder Politik verdrossen jetzt.
Vor allem die Auswirkungen sind, glaube ich, den wenigsten so wirklich bewusst, was das konkret denn jetzt heißt. Ich meine, du hast natürlich auch als Partei oder als außerparlamentarische Strömung, die nicht in der Regierung ist, hast du die Möglichkeit, Politik zu beeinflussen. Wie das geht, zeigt die AfD ja momentan par excellence.
Ja.
Die anderen Parteien exekutieren die Politik eigentlich der AfD. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen. Und wenn wir künftig keine Perspektive haben, dass es irgendeine Mehrheit, eine politische Mehrheit geben könnte, die jetzt ein Mitte-Links-Bündnis, nenne ich es jetzt einfach mal, ist ja immer schwer mit den Charakterisierungen, dann heißt das konkret, dass wir auf absehbare Zeit, mittel- bis langfristig, nur noch von Mitte-Rechtsparteien regiert werden. Und das ist eine ganz, diese Perspektive sollten auch diejenigen, die jetzt noch Leichenflatterei betreiben und die eigentlich klammheimlich froh sind, dass die SPD so weit unten ist, sich auch nochmal im Hinterkopf bringen. Ich meine, ich gebe zu, ich natürlich auch, ich sehe das natürlich jetzt auch als primär, sehe ich das als als gerechtfertigte, den gerechtfertigten Preis für die falsche Politik, die seit Schröder vor allen Dingen betrieben wurde. Aber die Auswirkungen, wie gesagt, die gehen weit tiefer und das ist wirklich dramatisch.
Ja, zum einen ist es ja, das ist ja keine Perspektive mehr, wir sind ja mittendrin. Das ist ja schon, das ist Gegenwart, das ist Realität. Und zum anderen ist es so, dass ich...
Nein, gar nicht mal. Es ist noch gar nicht so lange her, dass du bei den Umfragen, wenn du die Grünen jetzt dazu zählst, dass du durchaus in der Nähe der 50% noch gekommen bist. Das ist gar nicht lange her. Ich meine, dass die SPD so schwach ist, ist richtig, aber dadurch sind die Grünen wieder stärker geworden. Bloß mittlerweile hast du auch so eine Umverteilung zwischen den Lagern.
Ja, wobei, worauf ich hinaus wollte, war auf die verfehlte Politik seit der Einführung der Agenda 2010. Das ist tatsächlich eine Geschichte, da kann man ja nichts beschönigen, das ist ja nun gar keine Frage. Nur das ist tatsächlich eine Geschichte, ich könnte da sogar Verständnis, und vor einem Jahr hatte ich das auch noch, ich hätte vor einem Jahr noch gesagt, wisst ihr was, Genossen und Genossinnen, ich habe Verständnis dafür, ihr habt diese Scheiße seit 2003 gebaut und mitgetragen, aber wenn ihr jetzt zu dem Punkt kommt, einsichtig zu werden und endlich zu begreifen, was wirklich jeder vernünftig denkende Mensch sagt, nämlich, dass das Ganze für die Tonne ist und dass ihr euch neu aufstellen müsst und wirklich wieder sozialdemokratisch denken müsst, dann hätte ich ja noch Verständnis gehabt. Aber diese Ignoranz und stattdessen sogar darauf beharren, nein, das war schon alles cool. Im Grunde genommen müssen wir jetzt nur hier und da an der einen oder anderen Schraube drehen und den Mindestlohn vielleicht auf 9,42 Euro erhöhen oder irgendwelche Geschichten. Das ist halt einfach nicht ausreichend und das ist nach wie vor nicht ausreichend. Und jetzt auch diese ganze Hartz-IV-Abschaffen-Diskussion, die SPD jetzt mit den Grünen zusammenführt, zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze sowieso nicht möglich ist. Wie Scholz vor ein paar Wochen dann von einem Mindestlohn von 12 Euro irgendwie schwadroniert hat, was auch nicht möglich ist, weil die Kommission das überhaupt nicht mitmacht. Also Forderungen zu stellen, die sowieso gar nicht realisierbar sind und sich dann darauf zurückzulehnen und zu sagen, das ist jetzt unsere Erneuerung, ey, fickt euch, echt.
Nein, sie haben nichts verstanden, nichts.
Ja, richtig.
Sie glauben, sie können mit ein paar PR-Gimmicks und einem Debattencamp und diesem ganzen Blödsinn
Debattencamp,
sich da irgendwie ein bisschen umlackieren und dann ist alles wieder gut. Weißt du, und das liegt natürlich auch daran, 42% der verbliebenen SPD-Mitglieder arbeiten im öffentlichen Dienst. Ich meine, das ist eine Zahl, da wird ja alles klar. Also erstens mal, was heißt hier lebendige Partei? Bei 42% öffentlicher Dienst. Aber warum sind denn da so viele im öffentlichen Dienst?
Und weitere 50% sind wahrscheinlich Rentner, ne?
Weil, wie sind die denn in den öffentlichen Dienst dann da hingekommen? Also ich meine, das heißt ja, das sind ja viele Leute, die haben eine existenzielle Abhängigkeit davon, dass die SPD in irgendwie einer Regierung ist. Und das ist für die viel wichtiger, als was sie dann da tut.
Ja, und als nächstes zeichnet sich das bei den Grünen ab.
Ja, genau.
Redet ihr mal noch einen Augenblick, ich halte mal die Klappe einen Augenblick.
Naja, man weiß mit den Grünen, ich meine, es ist natürlich so, der Höhenflug der Grünen ist natürlich dem geschuldet, dass sie sozusagen im Moment überhaupt der einzige sichtbare Punkt sind, womit man auch so praktisch eine Dynamik jenseits der Rechtsentwicklung markieren kann.
Ganz genau.
Der Heribert Prantl hat sehr klug geschrieben. Er hat gesagt, eigentlich gibt es im Moment sozusagen zwei Zeitgeiste. der eine Zeitgeist ist eben auf Abschottung, Nationen, zu, wir zuerst und so weiter und so fort und charakterisiert sich und kristallisiert sich in dem Aufstieg der AfD. Und der andere ist halt weltoffen, wir haben keine Angst und wir sind irgendwie tolerant und so weiter. Und das charakterisiert sich in den Grünen.
Ja. Ja, ja, ich hatte natürlich auch mal was geschrieben. Grundsätzlich ist das natürlich richtig. Allerdings ist natürlich auch das Agenda-Setting, das auch von den Medien betrieben wird. Dass Prantl da jetzt nichts Negatives sagt, ist verständlich. Was wurde in den letzten Jahren, wurde genau diese AfD-Themen wurden immer hochgepusht. Dann waren es sowohl die Medien als auch die drei, vor allen Dingen die drei Parteien auf der linken Seite, die alles an der AfD ausgemacht haben. Es geht nur noch AfD, 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 als ob es nichts Wichtigeres gäbe auf der Welt als die AfD. Und dann ist natürlich klar, dass von diesem ganzen Tuvabu genau zwei Parteien profitieren, nämlich einmal die AfD selber und natürlich die Anti-AfD-Partei, und das sind nochmal die Grünen. Kann man nichts machen, und die Grünen sind eigentlich der größte Gewinner aus diesem Agenda-Setting, das betrieben wurde.
Und das Problem ist
auch wenn die Linke sich über Flüchtlingspolitik und das Migrationsthema streitet, die Gewinner sind AfD und die Grünen.
Ja, und das Problem ist aber bei diesem Zweikampf, die Grünen können das entscheidende Wählerpotenzial der AfD eben nicht angreifen.
Richtig.
Weil die Grünen an der sozialen Frage natürlich ein völliger Rohrkrepierer sind und auch schon so aussehen. Ja. Also das heißt, sie haben keinerlei Zugkraft in diese Richtung. Und weißt du, wir haben gerade vorher bei der Videokonferenz für Aufstehen genau dieses Ding thematisiert, weil wir wollten da so eine Aktion machen, wo Leute halt ihre politischen Forderungen aufschreiben können auf irgendwelchen Karten und so weiter und so fort. Ja? Und da kam halt diese Frage auf, ja, und was ist dann, wenn Leute dann bei unserer Aktion auf die Karten draufschreiben, Ausländer raus oder irgendwas? Wo ich dann gesagt habe, hey Leute, das ist genau der Unterschied zwischen uns und diesem Just-Milieu, ja, diesem moralisch einwandfreien Superlinken. Wir wollen Leute, die rassistische Gedanken haben, gewinnen. Und zwar nicht, indem wir sagen, ja, du hast halt rassistische Gedanken, ist ja wurscht. Aber auch nicht, indem wir sagen, ui, pfui, Teufel, du hast rassistische Gedanken, verpiss dich, geh doch zur AfD. Nein. Sondern indem wir mit denen darüber diskutieren und sagen, entschuldige mal, dein Klasseninteresse kann doch wohl nicht darin bestehen, dass jetzt die armen Schweine hier unten sich die Schädel einhauen und die da oben zocken uns alle ab. Also ist immer plump gesagt.
Aber Florian, genau das ist das Problem. Genau dafür kriegst du auf die Fresse. Weil nämlich genau das...
Ja, aber von wem? Von Jutta von
Dittwurt. Nein, nicht nur von Dittwurt, auch von haufenweise linken Wählern, die ja, nämlich sagen irgendwie, mit denen will ich doch sowieso nichts zu tun haben. Wenn das Rassisten sind, dann will ich mit denen nicht diskutieren, da wird nicht gestritten, da wird auch nicht versucht zu überzeugen, da wird auch nicht versucht, irgendwie Wählerstimmen von der AfD vielleicht zurück zur Linken, oder auch nur zur SPD zu holen. Das geht nicht, das darfst du nicht machen, Florian. Das ist nämlich der Punkt. Es geht grundsätzlich nur um dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es geht nicht mehr um Differenzieren. Es geht auch nicht mehr um Überzeugen. Und es geht, du hattest es ja vorhin angesprochen, es geht auch gar nicht mehr um logistische Fragen, weil Integration und wir schaffen das und so, das hast du vorhin ja angedeutet, das wird dann erstmal so rausgehauen. Wenn die Leute aber damit nicht klarkommen und bei den Tafeln tatsächlich irgendwie plötzlich die Konkurrenz größer wird, dann muss man einfach darüber sprechen, das ist ein logistisches und organisatorisches Problem, das wir angehen müssen. Und schon wenn du das tust, hast du im Prinzip schon verloren. Redet ihr wieder.
Ja, weißt du, und ich finde, es wird aber auch natürlich in der anderen Richtung das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Wenn man nämlich so tut, als hätte sich die Linke, was ja ein völlig richtiger Befund ist, und zwar die Linke jetzt nicht als Partei, sondern als Bewegung, deswegen zu wenig um soziale Fragen gekümmert, weil sie sich zum Beispiel zu viel um die Schwulen gekümmert hätte. Wo man eben erstens mal sagen muss, also ich habe die Linke nie so erlebt, dass sie sich um schwulen Themen besonders gekümmert hätte. Eben. Und zweitens, muss man sagen, die Schwulen- und Lesbenbewegung hat halt auch seit den 90ern jedes Jahr bei den CSD ein paar Millionen Leute auf die Straße gestellt und deswegen ihre Themen durchgesetzt. Was allerdings sehr wohl passiert ist, ist, dass eben eine sich immer mehr dem Neoliberalismus ergebende Ex-Linke sich dann versucht hat, über diese Bürgerrechtsfragen ein fortschrittliches Mäntelchen umzuhängen, die sie selber natürlich gar nicht erkämpft hat. Aber das muss man schon trennen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo bei Sarah Wagenknecht mitunter ein ziemlich problematischer Zungenschlag drin ist. Wo sie nicht, also das ist halt eine Sache, die Sanders oder Corbyn unglaublich gut machen, dass sie sozusagen dieses große Zelt der Solidarität aufmachen. Dass sie, im Grunde ist doch die Message der Linken total einfach. Alle zusammen gegen die Arschlöcher da oben.
Ja, ich würde mir sehr wünschen von Sarah Wagenknecht und auch von anderen guten linken Politikern, dass die sich ganz einfach nicht die Themen aufdiktieren lassen vom politischen Gegner in anderen Parteien und in der eigenen Partei. Ich habe gar keine Lust mehr über Migration zu debattieren. Ich habe keine Lust über offene Grenzen zu debattieren, über das Grundeinkommen. Das sind so absurde Sachen, sind das. Ich habe keine Lust über Gender-Themen zu sprechen, keine Lust über drittes Geschlecht und geschlechtsneutrale Toiletten und irgendeinen Unsinn. Das sind auch Debatten, die finden ja eigentlich auch gar nicht wirklich statt. Das sind eigentlich Debatten, die auf die Agenda gesetzt werden, um von anderen Themen abzulenken. Denn wenn ich mich über irgendeine unsinnigen, geschlechtsneutralen Toiletten unterhalte, dann muss ich mich nicht mehr über prekäre Arbeitsplätze, über die Mieten und andere Themen unterhalten, bei denen die Linke eigentlich punkten müsste. Dann muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, warum haben vor allen Dingen einige Leute innerhalb der Linken, warum konzentrieren die sich immer wieder auf solche Themen und warum heben die diese Themen immer wieder aufs Tableau, wohl wissend, dass man da politisch abseits der Wählerschichten, die man ohnehin schon hat, auch gar keinen Blumentopf gewinnen kann. Wäre ich jetzt Verschwörungstheoretiker, würde ich sagen, das ist deren eigentlicher Auftrag. Aber da muss gerade eine wache Partei, eine lebhafte Partei, muss den Leuten doch mal das Mundwerk stopfen und denen sagen, pass auf, das ist in Ordnung, darüber können wir reden, das ist sicherlich auch eine wichtige Debatte, aber führ die mal leise und die Debatte hat ihren Platz an einer anderen Priorität und die ist viel weiter hinten, als du denkst.
Das sind Komfortthemen. Das sind Komfortthemen.
Ja, natürlich.
Das finde ich sehr schwierig.
Deshalb schwierig, weil die Linke natürlich so ein Tummelhaufen ist. Wenn du eine straff geführte Partei wie Labour beispielsweise siehst, da haut Jeremy Corbyn einmal auf den Tisch, nicht nur er alleine, auch die Leute aus den Gewerkschaften, die da was zu sagen haben, und dann wird sich plötzlich über das Gesundheitssystem wieder unterhalten, über prekäre Jobs und andere Themen, bei denen Labour punkten kann. Da kommen solche Gacker-Diskussionen kommen da gar nicht nach oben.
Naja, weißt du, aber das finde ich insofern ein bisschen schwierig, weil erstmal muss man das ja situationistisch betrachten. Also wenn ich als 15-Jähriger kurz vor meinem Coming-out stehe, dann ist für mich das wichtigste Thema. Und dann ist es für mich auch, wenn ich mich politisch umschaue, sehr, sehr wichtig, wenn ich dann feststelle, hey, die und die Partei, die schreibt da was dazu und das ist total gut und ich habe das Gefühl, die wissen, wie es mir geht und so weiter und so fort. Das ist sehr wichtig. Und gerade wenn du Corbyn ansprichst, weißt du, Corbyn macht das ganz anders, als Sarah Wagenknecht und Lafontaine das machen. Bei Lafontaine zum Beispiel ist es ja seit Jahren eigentlich immer Hartz IV, Rente, Afghanistan. Hartz IV, Rente, Afghanistan. Corbyn hat einen viel breiteren kommunikativen Ansatz. Zum Beispiel, er redet ganz oft sehr kenntnisreich über Behinderte. Und hat wirklich da offensichtlich sehr viel Ahnung und kümmert sich da auch in seinem Wahlkreis. Er ist ja wirklich ein Kümmerer, auch auf dieser Ebene. Jetzt, was ist der Effekt? Wenn du da als sozusagen Nichtbehinderter das hörst, denkst du dir dann, der scheiß Corbyn, jetzt redet er wieder über die Behinderten, aber ich bin ja gar nicht...
Florian, reden wir auch so ein bisschen aneinander vorbei, aber zieh ruhig weiter.
Satz kurz fertig sein. Na klar. Sondern du denkst dir im Gegenteil, ey krass, wenn der sich um die so kümmert, dann meint er das bestimmt ernst und dann kümmert er sich um mich bestimmt auch.
Finde ich auch gut. Ich meine diese Streitthemen, die dann nach oben gepusht werden. Denn gerade so warum es so aufgeladen ist, diese ganze Gender-Thematik, weiß ich auch nicht. Aber sie ist aufgeladen, hat die AfD sicherlich und die ganzen rechten Facebook-Idioten haben da natürlich auch ihren Einfluss bei. Aber dass gerade von linker Seite dann auch immer gerade diese Themen dann wieder, wo man genau weiß, da gibt es gleich wieder Zoff und alle streiten sich, dass genau diese Themen dann wieder jetzt nicht als Kümmerer, nicht als schon gar nicht als Fachmann, sondern einfach nur in den Ring geworfen werden.
Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Roberto hat das ganz gut vor kurzem auf den Punkt gebracht. Und daran muss ich jetzt denken, nachdem ihr über die Aktivitäten von Corbyn gesprochen habt. Roberto sagte, ein großes Problem oder unser großes Problem, speziell hier in Deutschland, ist eben das, es gibt keine großartigen Erzählungen und Erzähler mehr und keine großartigen Visionen mehr. Also Hartz IV ist jetzt im Grunde genommen schon das Größte, was man sich als Vision im Moment vorstellen kann. Ansonsten bleibt alles, wie es ist. Und Corbyn scheint, ich bin jetzt nicht so der Kenner von Corbyn oder der britischen Politik allgemein, aber Corbyn scheint es irgendwie tatsächlich drauf zu haben, sozusagen eine größere Erzählung anzubringen.
Die Quatsch hat er sich von Mausfeld abgehört. Das ist ein Zitat von Mausfeld und das ist falsch. Aber
also abgesehen davon, dass ich das ganz bestimmt nicht für Quatsch halte und abgesehen davon, dass du das gerne für falsch halten darfst, ist es für mich durchaus eine Geschichte, die sinnvoll ist, insofern, als dass es jemanden braucht, der wirklich, wenn du so willst, die ganze Geschichte erzählt. Und zu der ganzen Geschichte gehört eben Hartz IV, gehören prekäre Arbeitsverhältnisse, gehört eine Rüstungsindustrie, die man kaum noch mit Händen greifen kann, gehören dann aber eben auch Themen wie, was weiß ich nicht, wie wird mit Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft umgegangen? Und wenn du das glaubhaft, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn du das glaubhaft erzählen kannst, und scheinbar kann Corbyn das, dann hast du natürlich viel mehr Chancen, auch mit Themen zu punkten, die hier tatsächlich eher im Komfortbereich angesiedelt sind, so nach dem Motto, ja, eigentlich interessiert mich Politik nicht so sehr, jetzt konzentriere ich mich darauf, dass wir alle im Sitzen pissen müssen oder so. Also um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Und diese größeren Erzählungen, die dann auch kleinere Themen wirklich ins richtige Licht rücken, die sehe ich kaum noch. Also da bin ich schon sehr bei Roberto, definitiv.
Und weißt du, und der Kern der größeren Erzählung ist eben, alle hier unten gegen die Arschlöcher da oben.
Das ist die Basis der großen Erzählung, genau.
Ich war jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen in Düsseldorf, da war die Auftaktveranstaltung von Aufstehen. 250 Leute da, sehr, sehr gut. Aber dann ist das so passiert, dann haben alle Leute so rausgeplatzt. Das ist ja Wahnsinn, ja, dieses unterdrückte Artikulationsbedürfnis bei Leuten. Ja?
Ist ja auch dann wichtig in dem Moment.
Ist natürlich wichtig, aber dann kommt das irgendwann so ins Leiern. Und dann sagt die eine, ja, und unser Problem, das ist der Neoliberalismus und bla bla bla. So, zwei Redner später sagt einer, ja, also ich möchte mich jetzt da nochmal auf die Dame von vorher beziehen, also ich muss da widersprechen, unser Problem ist nicht der Neoliberalismus, unser Problem ist der Kapitalismus.
Ja, super, genau.
Weißt du, und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, das Problem ist weder der Neoliberalismus noch der Kapitalismus, sondern das Problem ist, dass wir seit 30 Jahren auf die Fresse bekommen.
Vom Neoliberalismus und dem Kapitalismus.
Genau, das ist das Problem. Und der Punkt, was so spannend war an der Linkspartei, als Lafontaine da noch vorne dran war, das ist genau das, was alle für Lafontaines große Schwäche halten. Seine Unberechenbarkeit. Das war genau seine Stärke. Weil die Leute wollen einen da vorne, wo sie sagen, ja Mann, der ist vielleicht auch mal gefährlich, der latzt auch mal raus, der haut denen mal einen auf den Deckel. Und das ist genau das. Ich meine, Corbyn ist vom Typ her ganz anders. Ja, der ist ja sehr höflich und so weiter. Ja, aber ich sage mal, das ist genau das Problem. Eben wenn du Kipping oder Rixinger anschaust, dann hast du keine Sekunde das Gefühl, dass die irgendwie am Ende irgendwem gefährlich werden.
Ja,
und das ist das große Defizit. Und mit Aufstehen, ich sag mal, meine Definition von Aufstehen ist, das soll eine Struktur anbieten, die Leuten wieder hilft, ihre Kämpfe zu führen und zu gewinnen. Und das ist eben auch der große Unterschied zu Corbyn, weil du hattest vor diesem Corbyn-Phänomen 2011 gigantische soziale Kämpfe in England, eine riesige Studentenbewegung, die diese ganze Jugendradikalisierung gebracht hat, die Momentum trägt. Du hast ohnehin ein Streikniveau in England, da können wir nach wie vor nur träumen davon. Und in Deutschland hast du halt das Problem, du musst immer alles irgendwie am grünen Tisch geistig entwerfen. Und auch diese rot-rot-grüne Regierung in Thüringen, die wäre sehr viel besser, wenn es hier in Thüringen schon drei fette Streikwellen gegeben hätte.
Es ist ja erstaunlich, dass wir gerade eben mit Sanders und mit Corbyn die Hoffnungsträger in den Ländern haben, in denen es ein Mehrheitswahlrecht gibt. Also es vollkommen klar ist, dass man sich im linken Lager auf einen Kandidaten einigen muss. Hier in Deutschland kommst du mit Spalterei immer weiter. Auch Kleinparteien haben hier die Möglichkeit, wenn sie die 5%-Hürde dann schaffen, da jetzt über Koalitionen mitzumachen. Möchte ich mal jetzt nochmal in den Raum werfen. Vielleicht ist das auch das Geheimnis, warum man sich, vor allem in England, warum Labour sich da besser zusammenreißen kann. Nicht nur Labour, sondern auch Momentum und auch alle progressiven Kräfte, warum denen es eigentlich einfacher fällt, da jetzt konstruktiv an einer Mehrheitsperspektive zu arbeiten. Weil sie wissen, wir müssen zusammen sein, ansonsten wird das nichts durch das Mehrheitswahlrecht.
Ja, interessant, ja.
Okay, gut. Ich dachte, man könnte darüber diskutieren, aber...
Ja, man kann es vielleicht auch einfach mal so im Raum stehen lassen. Ich meine, unsere Hörer, ja, Hörer wollen ja vielleicht... Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt dabei sind hier. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich glaube, ich hatte gestern mit dir darüber sinniert, dass wir 15 bis 20 Minuten machen, Jens. Wir liegen jetzt bei einer Stunde aktuell. Also,
das war ja schon deine Einleitung, war ja schon 15 Minuten.
Ja, ich kann ja nicht so, ich kann ja immer nicht so kurz. Tut mir leid, mein Fehler. Also für mein Empfinden, ich will hier nichts abwürgen oder so, aber gerade deine Schlussthese fand ich durchaus interessant, um vielleicht hier ein offenes Mikro übrig zu lassen. Es sei denn, es besteht jetzt noch Redebedarf, dann raus damit natürlich, ist ja ganz klar.
Nö.
Ja, also ich möchte zum Schluss nochmal dann einen anderen Schlenker machen und sagen, es ist ja, wenn man jetzt die Linkspartei anschaut, auch so, da kann ja keiner über seinen Schatten springen, ja, und du hast das Gefühl, die sind auch völlig unfähig, miteinander zu reden. Und dass jetzt, also wir hier in dieser Konstellation offen, öffentlich miteinander reden, das ist ja sozusagen schon ein wahrer Triumph über gewisse Spaltungslinien, die es auch sozusagen in dem Bereich der alternativen Publizistik gibt, weißt du? Und das Ding ist halt, eine Sache möchte ich eben doch auch noch anfügen, weil es heißt dann immer, die Linke ist kein Therapieverein. Das sagt man dann immer so. Und wenn du darauf hinweist, dass dieses Scheitern in der Linken auch ein zutiefst zwischenmenschliches Scheitern ist, dann sind immer alle ganz empört und verweisen dich immer darauf, dass das doch alles ganz politisch ist. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn die Linke sich jetzt spaltet, ich frage mich, was die historisch tragfähige Rechtfertigung dafür ist, in dieser Situation mit diesem starken Rechtsruck die einzige halbwegs glaubwürdige linke Partei zu spalten. Das können die inhaltlich eigentlich nicht rechtfertigen, sondern es ist am Ende so, dass da auch ganz viel auf der Ebene von Alpha-Tierchen und Neid und diese ganze Scheiße, ja, wo die Ego-Shooting und Zeug, das spielt eine gigantische Rolle dabei, was bei der Linkspartei da gerade kaputt geht.
Oh ja.
Und das finde ich, das muss man auch mal thematisieren, weil sonst kommen wir nie weiter. Ich meine, diese deutsche Linke ist, die betreibt ja diese Scheiße, seit man sie kennt. Das ist einfach unglaublich, ja?
Das stimmt.
Ja.
Wieso sollte es besser werden? Jetzt gut, dann spalten die sich, dann sagt Aufstehen, wir machen eine Partei. Wer sagt dir dann, dass sich nicht in 5 Jahren mal wieder Aufstehen spaltet? Und das geht ja immer weiter. Also irgendwann muss man auch mal sich das da anschauen. Also warum kann da nicht vernünftig zusammengearbeitet werden? Das ist ja unglaublich, ja?
Ah, guck mal, ich habe jetzt noch ein schönes Schlusswort eigentlich.
Ja, bitte, jetzt kommt er hier mit so einer negativen Botschaft um die Ecke. Ich wollte gerade sagen, ist ehrlich, Jens, bitte.
Wenn wir uns mal die CDU angucken und die drei Kandidaten, die da jetzt in der nächsten Woche ist es, ne, 2 Wochen da um den Vorsitz kandidieren, da hat man ja wirklich die Qual der Wahl. Also da hat die Linke sogar noch einen Vorteil. Wir müssen uns nicht zwischen diesen drei Kandidaten entscheiden.
Ja, das ist ein großer Vorteil.
Ja.
Ja, auch ich empfinde jetzt noch zum Schluss einen Hauch von Begeisterung, dass wir diese Probleme nicht haben. Mal gucken, wer nächster Bundestrainer wird. In diesem Sinne, Jens, Florian, hat mir großen Spaß gemacht. Ich mache mich gleich an die Nachbearbeitung und ja, schauen wir mal, was so kommentiert wird. Und ihr seid natürlich auch verpflichtet, das Ganze dann zu teilen auf Facebook und wo es so überall geht, damit die Leute sich dann auch darüber beklagen können, was wir besprochen haben oder uns enthusiastisch zustimmen können.
Wie willst du unsere diskrete interne Besprechung jetzt veröffentlichen oder was?
Ich werde unsere diskrete interne Besprechung veröffentlichen, in der Tat, wahrscheinlich übermorgen spätestens. Und ihr habt das auch autorisiert, das wisst ihr nur nicht, aber es ist so.
Alles klar. Du hörst von meiner Rechtsabteilung.
Ja, alles klar. In diesem Sinne, liebe Hörer.
Solange ich jetzt kein Abo vom Neuen Deutschland bekomme, ist mir das recht.
Nee, nicht von mir. Liebe Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind gespannt auf die Kommentare, auf die Feedbacks, auf Kritik und auf Lob insbesondere, weil wir es echt richtig gut gemacht haben. Schönen Abend. Bis dahin.
Bye, bye.
Ciao.